Ja, wir starten heute eine neue Predigtreihe. Es wurde schon angekündigt. Thema, wozu der Heilige Geist? Und heute soll es speziell darum gehen, um unseren Auftrag. Unser Auftrag und der Heilige Geist. Jesus hat mal ein sehr herausforderndes Gleichnis erzählt. Gleichnis über einen Mann, der hatte sehr viel Geld von seinem Vater geerbt. Und er hat sich überlegt, wie er das gut anlegen kann, was er damit machen kann. Und eines Tages kam an einer Gegend vorbei, da war so ein brachliegendes Feld. Und als er dieses Feld sah, da merkte er, dass man das echt super für Weinbau nutzen kann. Dass es guter Boden ist, eine gute Lage ist. Und also versucht er herauszufinden, wem dieses Stück gehört, und dann kauft er das. Für ziemlich viel Geld, aber er kauft es. Und dann fing er an, dieses Stück zu bearbeiten. Er hat die ganzen Steine, die da rumlagen, alle weggerollt, alle an die Seite des Feldes, und hat aus diesen Steinen so einen Wall gebaut zum Schutz, damit keine Tiere quasi in dieses Feld reinlaufen können. Dann hat er die Bäume, die da rumstanden, gefällt, das Ganze bearbeitbar gemacht, hat einen Brunnen gebohrt, damit dort Wasser zur Verfügung war. Und als alles fertig war, als dann die Regenzeit begann, hat er so kleine Setzlinge gekauft, Weinstöcke, Weinreben, und hat die eingepflanzt. Und es war eigentlich alles super. Und dann hat er sich gedacht, okay, dann vermiete ich das einfach. Ich pachte das aus, Leute können das pachten, können darauf arbeiten, können davon leben. Und dann werde ich quasi zum Ende der Ernte einen gewissen Prozentsatz an Erlös dafür bekommen als Pacht. Er hat dann ein paar Leute gefunden, ein paar Männer, die da arbeiten wollten, die das machen wollten. Sie haben einen Vertrag aufgesetzt, und dann ist dieser Mann weggegangen. Ist ins Ausland gezogen, hat sich dort niedergelassen. Und wartete jetzt darauf, dass er dann eben die Pacht bekam. Es gab eine ziemlich gute Ernte, aber das Geld kam nicht. Es dauerte 2, 3 Wochen, es dauerte Monate, aber er hörte nichts, kein Geld. Und er wunderte sich ein bisschen und sagte, es war ja eigentlich alles abgesprochen, war nicht alles klar, wir haben den Vertrag aufgesetzt, mir steht ja mein Anteil zu. Also entschied er sich, einen seiner Leute hinzuschicken, um mal nachzugucken, was da los ist. Und er schickte einen Boten, und dieser Bote ging hin. Und als er zu diesen Männern kam und mit ihnen reden wollte, mit diesen Pächtern, da haben sie ihn ausgelacht und ihn verspottet und haben ihn einfach weggeschickt. Und er kam mit leeren Händen zu seinem Boss zurück und erzählte ihm, was vorgefallen war, und sagte, tut mir leid, aber aus den Leuten war kein Geld zu kriegen, nichts. Und dieser Mann wundert sich und sagt, komisch, was ist denn los mit denen? Ich meine, ich habe denen doch alles gegeben. Ich habe ihnen diesen Weinberg gegeben, der ist super, die haben eine gute Ernte. Warum enthalten die mir meinen Anteil vor? Und dann entschied er sich, nochmal jemanden loszuschicken. Er holte jemand anderen und sagte, geh du mal hin, probier dein Glück, versuch bei den Leuten meinen Anteil zu kriegen. Und auch dieser Mann ging. Er ging hin. Und als er zu diesen Pächtern kam und versuchte, mit ihnen zu reden, da wurden sie ziemlich aggressiv, und sie beschimpften ihn und jagten ihn weg, ohne einen Cent. Und auch dieser Mann kam mit leeren Händen zurück und sagte seinem Chef, tut mir leid, aber nichts. Und dieser Mann sagt, komisch, dann muss ich jemand anders schicken, nützt nichts. Aber ich will meinen Anteil, steht mir ja zu. Und dann holt sich den nächsten Boten und sagt, hey, geh du mal hin und hol meinen Anteil von diesen Leuten. Und dieser andere wusste ja schon, der eine Bote wusste ja schon, hey, bei dem anderen waren sie schon ein bisschen aggressiv, ein bisschen riskant, das Ganze ja schon, aber er ging. Ließ sich davon nicht beeindrucken, er ging hin. Und als er zu diesen Pächtern kam, mit ihnen reden wollte, schlugen sie einfach auf ihn ein, und er konnte gerade noch so wegrennen, sie schmissen mit Steinen ihm nach, und er kam schwer verletzt, konnte er sich von diesen Leuten noch retten. Und er kam blutüberströmt mit leeren Händen zu seinem Boss und sagte, tut mir leid, aber von diesen Leuten ist einfach nichts zu holen. Aber dieser Mann gab nicht auf. Und er schickt den Nächsten. Er ruft einen Boten und sagt, ich möchte, dass du hingehst, dass du mit diesen Leuten redest, damit sie mir meinen Anteil geben. Und auch dieser Mann ging hin. Aber als er bei diesen Pächtern ankam und versuchte, mit ihnen zu reden, da schlugen sie ihn einfach tot, und man fand seinen Leichnam eine Woche später an irgendeinem Feldesrand. Und wieder schickte der Mann einen Boten los und sagte, geh du zu diesen Leuten hin, hol mir meinen Anteil, der steht mir zu, sprich mit ihnen. Und obwohl vor ihm Boten geschlagen worden sind, verspottet worden sind, getötet worden, geht auch dieser Bote hin. Und auch er wird weggejagt. Und dann sagt sich dieser Mann und sagt, wie kann ich denn jetzt diesen Anteil bekommen? Was ist los mit ihnen? Und er denkt sich, wenn sie schon meine Boten nicht akzeptieren, dann werde ich einfach meinen Sohn schicken. Weil wenn sie den Sohn sehen, wenn sie meinen Sohn sehen, dann werden sie sagen, hey, das ist der Sohn, Jetzt müssen wir diesen Anteil geben. Und so schickt dieser Mann seinen Sohn. Und als die Pächter den Sohn kommen sehen, schon von Weitem, da sagen sie sich und sagen, hey, das ist der Sohn. Der wird eines Tages alles erben. Wenn wir den töten, wenn wir den loswerden, dann gehört alles uns, dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Und so griffen sie den Sohn des Weinbergbesitzers, töteten ihn und schmissen ihn über den Zaun. Jesus hat diese Geschichte mal den Pharisäern erzählt. Und was mich an dieser Geschichte einfach beeindruckt, ist über diese Boten, dass es immer wieder heißt, dass sie gingen. Obwohl sie sich der Gefahr bewusst waren, bei dem ersten ja noch nicht, beim zweiten konnte man auch sagen, okay, da wurde vorher ein bisschen verspottet, aber bei all den anderen Boten war ihnen die Gefahr bewusst, aber sie gingen trotzdem, weil sie diesen Auftrag hatten. Sie gingen. Und mit diesem Gleichnis greift Jesus so ein bisschen die Geschichte des Alten Testamentes auf. Diese Boten stehen für die Propheten im Alten Testament, die Gott immer wieder zu Israel geschickt hat. Mit der Botschaft, sich von den Götzendienern abzuwenden, von den Götzen abzuwenden, hin zu dem lebendigen Gott, ihm zu dienen, ihm zu lieben, um dem Gericht zu entgehen. Und diese Boten stehen für diese ganzen Propheten, die wir im Alten Testament nachlesen können. Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Zacharia, ihre Geschichten sind aufgeschrieben. Und überall merken wir, dass wo immerhin diese Männer kamen mit dieser Botschaft Gottes, dass sie auf Ablehnung stießen. Viele wurden weggejagt. Andere mussten um ihr Leben rennen. Andere hausten in der Wüste oder in irgendwelchen Höhlen. Andere wurden ins Gefängnis gesteckt. Andere wurden getötet. Aber trotzdem gingen sie. Trotzdem sind sie immer wieder gegangen, obwohl sie das Risiko wussten. Dieser Auftrag, der war ihnen so wichtig. Jeremia sagt, diese Botschaft von der Liebe Gottes, von der Vergebung, die brennt in meinem Herzen, die kann ich gar nicht für mich behalten. Ich muss. Jesaja hat gesagt, wenn niemand hingeht und den Leuten diese Botschaft erzählt von der Liebe Gottes, wie sollen denn dann die Menschen glauben können? Und er ging. All diese Propheten gingen. Und immer wieder wurden sie abgelehnt. Bis Gott irgendwann seinen Sohn schickte, Jesus Christus. Und auch der wurde abgelehnt und getötet. Für die größte Botschaft, die man den Menschen eigentlich nur bringen kann. Sie sind gegangen zu den Menschen. Und das war der Auftrag. Weil die Menschen kommen nicht. Sondern man muss zu ihnen gehen. Und als Jesus kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist, wo er zurückgegangen ist zu Gott, und die Jünger vor ihm standen auf diesem Berg und seine letzten Worte, als sie ihnen die letzten Worte gesagt haben, das, was ihnen noch wichtig war, da gab auch er ihnen einen Auftrag. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 können wir das nachlesen. Und da heißt es, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. Geht nach Jerusalem, geht nach Judäa und Samarien, geht bis an das äußerste Ende der Welt. Und verkündigt die gute Botschaft. Da ist wieder dieses Wort gehen. Auch wir haben den Auftrag zu gehen. Zu den Menschen, zu den Nationen, zu den Völkern, in den Stadtteil, zu den Familien. Wir sollen gehen, weil die Leute kommen nicht. Und ich finde es faszinierend zu sehen, wie die Jünger das gelebt haben. Und auch Paulus. Als Paulus seine Bekehrung hatte, heißt es, danach ging er nach Antiochia, um zu predigen. Und das Erste, was passiert ist, es gab einen Aufstand und er wurde aus der Stadt verwiesen. Er durfte nicht wieder in die Stadt rein. Und dann ging er nach Lystra. Und dort planten die Leute einen Anschlag auf ihn. Sie wollten ihn umbringen und die Christen mussten ihn wegbringen. Er kam nach Ikonion. Und dort griffen die Leute ihn für seine Botschaft und steinigten ihn vor der Stadt. Und als er regungslos am Boden liegt und die Leute dachten, er wäre tot, sind sie weggegangen. Aber Paulus hat es überlebt. Und dann ging er nach Philippi, um dort den Menschen die Botschaft weiterzugeben. Und in Philippi schmissen ihn ins Gefängnis und folterten ihn. Von da aus ging er nach Thessalonich. Und es gab wieder einen Aufstand, einen Mob. Dann ging er nach Beröa. Und es gab Leute, die hetzten andere gegen Paulus auf. Er ging nach Athen auf den Areopag mit dieser Botschaft. Und die Leute lachten ihn aus, die Philosophen, die Gebildeten, verspotteten ihn, machten sich über ihn lustig. Und er ging immer noch. Er ging nach Ephesus, um dort den Menschen die Botschaft zu verkünden. Und dort gab es Aufstände, Tumulte. Überall, wo er hinging, stieß er auf Ablehnung, auf Schläge, auf Spott. Aber er ging. Und dann, als er 2 Jahre in Ephesus war, sagt er zu den Christen, jetzt muss ich nach Jerusalem. Und die sagen, Junge, bist du bescheuert. Wenn du dahin gehst, dann nehmen die dich fest, da kommst du nicht mehr lebend raus. Und es gab einen Propheten, der Agabus, der prophezeite und sagte, wenn du nach Jerusalem gehst, wirst du als Gefangener weggeführt. Du kommst nicht mehr zurück. Und Paulus geht. Er geht nach Jerusalem. Er wird gefangen genommen, er wird nach Rom gebracht. Und irgendwann dort wieder getötet für seinen Glauben. Er ging. Die Boten gingen. Und es ist für mich faszinierend, wenn ich bei Paulus lese, wie kann ein Mann so etwas machen, wenn er weiß, dass es überall, wo er hingeht, eigentlich in ein Hornissennest reinsticht. Wenn er mit dieser Botschaft nicht ankommt, wenn er dafür geschlagen und verspottet wird, ausgewiesen wird, was bewegt einen Mann dazu, dann trotzdem noch zu gehen? Was bewegt einen Propheten, einen Boten, dann immer noch zu gehen? Und Paulus schreibt immer wieder in seinen Briefen, gerade im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, sehr deutlich. Er sagt, es ist die Liebe Gottes, die mich dazu drängt, zu den Menschen hinzugehen, in diese Botschaft zu sagen. Das ist mein Auftrag. Die Menschen herauszufordern, sich mit Gott zu versöhnen, denn das ist das, worauf es im Leben ankommt. Die Lebensumstände sind nicht wichtig für die Menschen. Wichtig ist, dass sie Jesus kennenlernen. Und diese Liebe, dieses Feuer, was auch schon die Propheten angetrieben haben, das war auch in Paulus drin. Und Jesus gibt auch uns diesen Auftrag. Ihr sagt, ihr seid genauso wie Paulus, ihr seid Zeugen. Wir sind vielleicht nicht alle Evangelisten und wir sind vielleicht auch nicht alle Pastoren. Aber wir sind alle Zeugen. In dem Moment, wo ich mit Jesus lebe, wo ich Jesus in mein Leben einlade, wo ich erlebe, wie meine Schuld vergeben wird, wo die Liebe Gottes in mein Leben kommt, da habe ich bereits was erlebt und dann bin ich automatisch Zeuge. Wir leben ja heutzutage in einem Computerzeitalter und das Online-Shopping wird ja auch immer bekannter oder wird auch mehr gemacht. Ich zum Beispiel bin auch so jemand, ich shoppe sehr gerne bei einer Firma, die mit A anfängt. Da bestelle ich in der Regel alles außer christliche Bücher, die werden im Quo Vadis bestellt, das wisst ihr glaube ich im CT. Genau, aber alles andere kaufe ich in der Regel da. Und meistens ist das so, wenn ich manchmal Sachen kaufe, die ich nicht genau kenne oder sowas, dann kann man sich ja diese Produktbeschreibung anschauen. Da kann man sich genau durchlesen, ob das Ding dann auch gut ist und ob das was taugt und ob das den Preis wert ist und. Das hat natürlich der Verkäufer geschrieben. Und man weiß, der Verkäufer will das ja an den Mann bringen. Und da kann man sich nie so ganz genau drauf verlassen, ob das dann auch wirklich alles so stimmt oder ob das mit der Wahrheit nicht ganz so genau nimmt. Das Tolle bei diesem Anbieter mit A ist, dass man da ein bisschen runterscrollen kann. Und dass man dann da Leute findet, die dieses Teil schon gekauft haben und dann da reinschreiben, ob das dann auch wirklich so gut ist, wie das, was der Verkäufer da geschrieben hat. Man nennt das Kundenrezension, aber man kann es auch Zeuge nennen. Weil da hat jemand etwas gekauft, er hat es benutzt, er hat es gesehen, er hat es angefasst, er hat es erlebt. Und jetzt kann er zuverlässige Aussagen darüber machen, ob das Ding wirklich etwas taugt. Und da verlasse ich mich als Käufer viel lieber drauf, als das, was mir der Verkäufer erzählt. Und das ist letztendlich genauso mit dem Glauben auch. Das heißt, wir sind Zeugen, die Geschichten, die hier drinnen stehen mit Gott, dass Menschen Gott nachgefolgt sind, ihm vertraut haben, das sind Geschichten, die erstmal drinnen stehen, die wir Menschen erzählen können. Aber dann können wir ihnen sagen, wie wir das selber in unserem Leben erleben. Wir können ihnen erzählen, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen, weil wir es erlebt haben. Wir können den Menschen erzählen, dass Gott heilt, weil wir es erleben. Wir haben eine völlig andere Autorität, weil wir Zeugen sind. Und das ist unsere Aufgabe, Zeuge zu sein. Und diese Botschaft von der Liebe Jesu, das, was unserem Leben getan hat, weiterzugeben. Es gibt ja immer Leute, die manchmal sagen, ja, aber ich habe nicht genug Bibelkenntnis und eigentlich kann ich den Leuten nichts erzählen. Aber das muss auch ja gar nicht. Du brauchst die ganze Bibel ja nicht kennen. Das, worauf es ankommt, weißt du doch. In dem Moment, wo du dich für Jesus entschieden hast, weißt du die Basics, die wichtig sind für einen Menschen, um gerettet zu werden. Dann bist du schon Zeuge. Und diesen Auftrag, den wir haben, ihr habt das gerade vielleicht so ein bisschen in diesem Clip auch gemerkt. Dieser Auftrag ist ja gewaltig. Wir sollen die ganze Welt erreichen, hat Jesus gesagt. Nicht nur Marburg oder Deutschland oder eine kleine Ecke von der Welt und den Rest kümmert er sich drum. Nein, Jesus hat gesagt, geht in die ganze Welt, bis in die letzten Zipfel. zu den unerreichten Völkern, die im Busch leben, wo sonst keiner hinkommt. Geht in die Ghettos, wo sich sonst keiner reintraut. Aber geht. Weil die Menschen kommen nicht. Wir müssen gehen, das ist der Auftrag. Und diesen Auftrag können die Pastoren, Evangelisten, auch wenn sie hauptamtlich sind, mit noch so viel Geld nicht erfüllen. Das braucht jeden von uns, das braucht uns alle. Da muss jeder dran beteiligt sein. Und je mehr Leute wir haben, desto besser. Und das Traurige ist immer, und das finde ich auch an diesem Clip einfach so traurig, dass es immer wieder so wenig Menschen gibt, die diesen Wert erkennen, wie sehr es sich lohnt, diesem Jesus nachzufolgen, ihn beim Wort zu nehmen, sich darauf einzulassen und diesen Auftrag auszufüllen, da, wo Gott mich hingestellt hat. Das kann für einen heißen, dass er in eine Mission gehen soll. Das ist möglich, ja. Das kann für einen anderen heißen, dass er da, wo Gott ihn hingestellt hat, in seinem Stadtteil, an der Schule, im Studium, in seiner Klasse, wo auch immer, dass er da anfängt zu wirken. Und diesen Auftrag, den Gott uns gibt, den können wir nicht einfach so mal nebenbei erfüllen. Wir haben ja alle unsere Prioritäten in unserem Leben, wir haben unsere Wünsche, unsere Ziele, die wir erreichen wollen. Und für viele ist das dann so, diesen Auftrag, den Gott uns gibt, der muss dann nebenbei auch noch irgendwie mal so zum Zuge kommen, erfüllt werden. Aber dieser Auftrag ist so groß, auch für unser Leben ist so groß, dass wir ihn einen Platz in unserem Leben einräumen müssen. Er muss eine Priorität haben. Ich erlebe das manchmal immer wieder, dass auch viele Christen, ja, die bauen sich Häuser, das ist auch ja schön, das ist was Gutes, das ist toll. Bei uns in Ostfriesland ist das gang und gäbe. Die meisten jungen Leute in meinem Alter kriegen eine Familie, dann bauen die ein Haus. Und dann wissen die schon, die nächsten 40 Jahre arbeiten sie daran, dieses Ding abzubezahlen. Und machen manchmal Überstunden, haben überhaupt gerade noch Zeit für ihre Familie überhaupt. Und ich denke mir, was ist, wenn eines Tages diese Menschen vor Gott stehen und Gott sagt, hey, ich hatte einen Auftrag für dich. Da waren Menschen in deinem Umfeld, die da gelebt haben, die nichts von meiner Liebe wussten und ich wollte, dass du sie erreichst. Was sagt denn dann so ein Mensch zu Gott? Ja, ich habe ein Haus gebaut, 380.000 Euro Schulden, da musste ich für arbeiten. Das ist eine tolle Sache, aber welchen Wert hat das für die Ewigkeit? Wenn wir eine Karriere anstreben, zwei Doktorentitel haben, berühmt sind, in sämtlichen Zeitungen auftauchen, das ist schön, ja. Das ist auch was Gutes, darf man auch anstreben. Aber wenn das so mein Leben ausfüllt, dass ich keine Zeit mehr habe, mich um Menschen zu kümmern, ihnen die Liebe Gottes nahe zu bringen, dann läuft doch irgendwas schief. Oder ich sehe oft die Eltern, wie die ganzen ihre Kinder immer rumkutschieren. Die werden dann die ganze Woche über zu irgendwelchen Flötenunterrichten gefahren und Gitarrenunterricht und zum Fußball und zum Kinderchor und zum Krippenlied und Spiel und was es da alles so gibt, ja. Und man ist so beschäftigt, weil man seinen Kindern ja alle Möglichkeiten offen halten will. Das ist auch ja schön. Steht zwar nicht in der Bibel, aber es ist trotzdem gut. Es gibt ja Sachen, die sind gut, auch wenn sie nicht in der Bibel stehen. Aber wenn das unser Leben so ausfüllt, dass wir darüber nicht mehr in der Lage sind, diesen Auftrag, den Gott uns gibt, uns an den anderen Menschen zu wenden, dann läuft doch was schief. Und oft ist es ja so, dass wir gerade durch solche Dinge auch viele Möglichkeiten haben, dass wir andere Mütter, andere Väter kennenlernen, treffen, dass wir manchmal auf die Kinder warten müssen und dann steht man noch 10, 15 Minuten da, wo man Möglichkeiten hat, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Oder einfach mal Leute einzuladen, sagt, komm doch mal zu mir nach Hause, wir treffen uns mal einen Abend, wir essen. Und bei solchen Gesprächen, da kommt man immer automatisch auf den Glauben. Das kann man gar nicht verbergen, als Christ geht gar nicht. Und dann merken wir, ob Menschen offen sind, ob sie mehr wollen oder nicht. Mich hat eine Geschichte sehr fasziniert, die habe ich vor einer Zeit mal gehört von einem Mann namens Jim, der war aus Amerika und der war Gemeindeältester in einer Gemeinde. Und eines Tages, er wohnte in so einem kleinen Dorf und eines Tages kam eine vietnamesische Flüchtlingsfamilie, wurde in dieses Dorf gebracht von der Regierung, konnten kein Wort Englisch. Und Jim entschied sich, weil er auch ein missionarisches Herz hatte, sich um diese Menschen zu kümmern und sie mit dem Evangelium zu erreichen. Und das große Problem war natürlich erstmal, er konnte kein Vietnamesisch, die Leute konnten kein Englisch, das heißt, mit Sprache war erstmal nicht viel. Also entschied er sich, diesen Leuten einfach erstmal zu helfen. Die mussten oft irgendwelche Behördengänge machen und das war mit der Sprache alles schwierig, hat ihnen dann geholfen, die ganzen Formulare auszufüllen, ist für sie einkaufen gegangen, hat ihnen manchmal das Haus, Dinge repariert, die kaputt waren. Und er hat angefangen, so ein bisschen ein paar Brocken Vietnamesisch zu lernen und natürlich mussten die Leute auch Englisch lernen, die wurden ja auch ein bisschen besser mit der Zeit. Und dann irgendwann nach ein paar Monaten versucht er mit diesem Sun Li, so hieß er, ins Gespräch zu kommen. Wollte ihm von Jesus erzählen. Das war total frustrierend für ihn, weil es nicht ging, die sprachliche Barriere war noch zu stark. Und dieser Sun Li hatte wohl so ein bisschen verstanden, dass es irgendwie um Gott ging, aber das mit Jesus und Kreuz und Auferstehung, das war einfach zu viel, das ging nicht. Und dieser Jim war total frustriert, weil er sich so in die Familie investiert hatte. Er ging zum Beispiel auch immer gern zum Footballspiel, das hat er geschmissen, weil er sich um die Familie kümmern wollte, weil er brauchte ja Zeit. Und dann, nach 6 Monaten, musste diese Familie plötzlich wieder umziehen. Und Jim war so frustriert, weil er einfach nichts bewirken konnte. Und an diesem letzten Tag kommt dieser Sun Li zu ihm, klingelt an der Haustür und sagt zu ihm: Jim, wenn dein Gott genauso ist wie du, dann möchte ich ihn kennenlernen. Wenn dein Gott genauso ist wie du, wenn der die Menschen auch so liebt, wenn der sich auch so kümmert, wenn der sich die Not auch zu Herzen nimmt, dann möchte ich diesen Gott kennenlernen. Dann ist er es wert, dass ich ihn kennenlerne. Was für ein Zeugnis. Aber das passiert ja erst in dem Moment, wo ich Menschen an mich ranlasse. In dem Moment, wo ich mich um Menschen bemühe. Und das braucht Zeit. Das braucht Kraft. Das fordert Energie. Und um das leben zu können, muss ich manchmal meine Prioritäten ändern. Muss an anderen Dingen, die mir gut und wichtig erscheinen, etwas zurücknehmen, damit ich diesen Auftrag von Gott erfüllen kann. Wisst ihr, wir Christen reden ständig von der Liebe Gottes. Das ist unser Lieblingsthema. Das reden wir platt. Wir zitieren sämtliche Verse über die Liebe Gottes. Wir singen ständig Lobpreise über Liebe Gottes. Aber wenn es darauf ankommt, Menschen diese Liebe spüren zu lassen, da versagen wir kläglich. Weil wir das nicht wollen, weil wir die Not der Menschen nicht an uns ranlassen wollen. Weil wir nicht bereit sind, Opfer zu bringen von Zeit und von anderen Dingen, die uns wichtig sind, um die Not der Menschen zu begegnen, da wo es wirklich wichtig ist. Aber darauf kommt es an. Jesus sagt, ihr seid meine Zeugen. Und wir haben das vorhin in diesem Lied auch gesungen. Wenn wir nicht zu den Menschen hingehen, von der Liebe Gottes erzählen, wie sollen sie es denn wissen? Und man wundert sich manchmal. Es gibt Leute, die ablehnend sind. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die offen sind, die auf der Suche sind. Die manchmal gar nicht wissen, wen sie fragen sollen oder wo sie hin sollen. Das merken wir erst in dem Moment, wo wir auf sie zugehen, wo wir hingehen, als Boten Gottes. Mit dieser Botschaft. Und um diesen Auftrag erfüllen zu können, sagt Jesus, werdet ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Diesen Auftrag können wir nicht erfüllen ohne den Geist Gottes. Den brauchen wir. Jesus selber konnte diesen Auftrag, den er hatte, nur deswegen ausfüllen, weil er den Heiligen Geist hatte, weil er in Verbindung mit Gott war. Jesus hat gesagt, ich tue nichts von mir selber aus. Ich sage nichts aus mir selber heraus, sagt Jesus, sondern alles, was Jesus getan hat, war aus der Kraft des Heiligen Geistes, war aus der Anbindung zu Gott. Und darum kriegen wir den Heiligen Geist. Und dieser Geist ist das, der uns antreiben soll. Und das ist eben oft auch das Ding, dass wir als Boten eben Ablehnung erfahren. Ist ja nicht immer so, dass Menschen sich bekehren. Manchmal lachen uns Menschen aus. Manchmal brauchen wir Monate, Jahre, wo wir Menschen hinterherlaufen müssen, bevor sie offen werden für das Evangelium. Das braucht Kraft. In anderen Ländern werden Menschen verfolgt, kriegen Schläge dafür, werden ins Gefängnis gesperrt. Und das hält man nicht aus, wenn man den Heiligen Geist nicht hat. Der Heilige Geist ist die Kraft, die uns immer wieder dazu motiviert, rauszugehen. Trotz der Widrigkeiten, trotz den Anfechtungen, trotz der Anfeindungen, die da sind, ist der Heilige Geist, der uns immer wieder antreibt, weiterzumachen. Wie bei einem Paulus, wie bei den Propheten. Aber dann dürfen wir erleben, da bin ich sicher, dass Gott etwas macht, dass was passiert. Ich habe die letzten Tage eine Biografie gelesen von einem japanischen Evangelisten, Matsuzaki heißt er. Fand ich, hatte eine wahnsinnig interessante Biografie, die jetzt nicht davon gekennzeichnet ist von vielen Wundern, sondern eher von sehr harter Arbeit, wo mir nochmal deutlich geworden ist, wenn dieser Mann den Heiligen Geist nicht gehabt hätte, hätte er das niemals so leben können. Er ist aufgewachsen als Buddhist und sollte eigentlich buddhistischer Priester werden. Und hat sich dann aber in jungen Jahren entschieden, Christ zu werden. Sein Vater hat zu ihm gesagt, wenn du Christ wirst, enterbe ich dich, dann jage ich dich von zu Hause weg, du brauchst mir nie wiederkommen. Und er hat trotzdem gesagt, diesem Jesus folge ich nach. Seine Familie hat ihn rausgeschmissen, er durfte nicht zurück, er hat nichts geerbt bekommen, gar nichts. Und er ging dann zur Heilsarmee, um sich dort ausbilden zu lassen, Theologie zu studieren. Und hat dann dort auf diesem Platz der Heilsarmee gelebt, wo sie sich auch um Menschen gekümmert haben. Und eines Nachts kam ein Mädchen, die war weggerannt von einem Mädchenhändlerring, die dieses Mädchen als Prostituierte verkaufen wollten. Und weil sie nicht wusste, wo sie hin sollte, ist sie zur Heilsarmee gerannt. Und dieser Evangelist war an diesem Abend da. Und als er das Mädchen sah, hat er sie versteckt und wollte sie zur Polizei bringen. Aber bevor er mit dem Mädchen weggehen konnte, waren diese Mädchenhändler schon da, hatten das Mädchen irgendwie gefunden. Und weil er sie beschützen wollte, weil er sie versteckt hatte, griffen sie ihn und schlugen auf ihn ein. Und sie haben ihn dermaßen zusammengeschlagen, sie haben Backsteine in Handtücher eingewickelt und dann auf ihn eingeschlagen. Er war so schwer verletzt, dass man ihn ins Krankenhaus getragen hat, dass er mehrere Wochen in diesem Krankenhaus war und bleibende Schäden behalten hat. Selbst am Kopf haben sie ihn getroffen. Das heißt, er hatte so schwere Verletzungen, die nicht wieder richtig auskurierbar waren. Er war in mehr als 18 Krankenhäusern, aber man konnte ihm letztendlich nicht wirklich helfen. Und dann fragt er sich, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Wenn ich jetzt nicht mal mehr richtig in der Lage bin, nicht behindert bin, was mache ich? Und er hat gesagt, ich möchte trotzdem Jesus dienen. Und ich möchte irgendwo hingehen, wo mein Einsatz am meisten zählt. Und dann fing er an zu beten. Und dann legte Gott ihm eine Region aufs Herz, Isumo heißt die. Und das war eine Region, in der es keine Christen gab und in der es keine Missionare gab. Das war 1850 rum oder so. Noch eine Gegend, die überhaupt nicht erreicht war. Und dort ging er hin. Und als er in dieses Dorf ankam, da war er, weil er Christ war, dermaßen verhasst, dass niemand bereit war, ihm eine Unterkunft zu geben. Keine Privatunterkunft, selbst die Hotels oder was es da alles gab. Niemand wollte sich bei ihm schlafen lassen, weil er Christ war. Stieß auf krasse Ablehnung. Und dann ging er an eine alte Baracke, die so ein bisschen abseits vom Dorf stand, wo es auch durchleckte und durchregnete. Aber dort lebte er. Und irgendwann war diese Bruchbude so zerfallen, dass er keinen wirklichen Ort mehr hatte, wo er bleiben konnte. Und dann fing er an zu beten und sagte zu Gott, hey, was soll ich jetzt machen? Wo soll ich hin? Und als er nach dem Gebet seine Augen öffnete, lief ein Fuchs vor seinen Augen lang. Und erinnerte sich an den Vers, den Jesus gesagt hat, die Vögel haben Nester, der Fuchs hat eine Höhle, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Und da fiel ihm ein, dass nicht weit von diesem Dorf an der Gebirgskette eine Höhle war. Und so entschied er sich einfach, in dieser Höhle zu leben und von da aus in das Dorf hineinzuwirken. Und so lebte er in dieser Höhle, 1-2 Jahre waren es, glaube ich. Und immer wieder ging er in das Dorf rein, er versuchte die Kinder zu erreichen mit dem Evangelium, er begegnete den Leuten in Liebe, aber die Leute drückten ihn immer wieder weg. Manchmal schmissen sogar die Kinder Steine nach ihm, wenn er am Fluss am Kleiderwaschen war. Immer wieder Ablehnung. Und eines Tages kam er zurück in seine Höhle und dann saßen zwei Männer da. Und als er auf sie zuging, stellte er fest, dass das beide Schlangenfänger waren. Und diese Männer sagten, dass sie auf der Jagd nach Schlangen sind, und zwar eine gewisse Art, die heißt Hassun. Die soll sehr giftig sein. Man sagt, dass ein Erwachsener davon stirbt. Die sind ungefähr 25 Zentimeter lang, nicht sehr lang. Und sie meinten, dass dieses Gebiet das beste Gebiet ist, wo man diese Schlangen fangen kann, besonders diese Höhle. Und sie hatten an diesem Morgen schon 6 von diesen Schlangen in der direkten Nähe der Höhle gefangen. Und als er das hörte, kriegt er so einen Schock und dann ging er zu seiner Schlafmatte hin und hob die auf und sah, dass da 2 plattgelegene Schlangen drunter waren. Gott hat ihn bewahrt. Und als die Menschen das Zeugnis hörten, was da passiert war, da wurden sie auf einmal offen, da passierte was. Und nach wird dann erzählt, wie immer mehr Leute zum Glauben kamen. Dass Menschen beeindruckt waren von dieser Durchhaltekraft dieses Menschen, der einfach immer wieder hingeht, trotz der Ablehnung, der Anfeindung. Der Menschen immer wieder diese Botschaft erzählt, obwohl sie gar nicht hören wollen. Der sich nicht abbringen ließ. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr einfach mal schaut in eurem Leben, wo ihr Möglichkeiten habt, Menschen zu erreichen und das wahrzunehmen. Wo es vielleicht sogar dran ist, dass ihr über Prioritäten, die euch gesetzt hat in eurem Leben, einfach nochmal neu Gedanken macht und diesen Auftrag, den Gott uns gibt, seine Zeugen zu sein, nochmal einen neuen Platz in eurem Leben gebt. Und ich bin mir sicher, ihr werdet erleben, wenn ihr auf Menschen zugeht, ihr werdet Ablehnung erfahren, ja. Ihr werdet Spott erfahren. Aber das Tolle ist, da kann man mit leben, das ist gar nicht so schlimm. Aber ihr werdet auch erleben, dass Menschen zum Glauben finden. Wenn ich immer an meine Zeit in den Sudan zurückdenke, was das manchmal, wie schwierig das war. Wo ich manchmal echt immer wieder kurz davor war, alles zu schmeißen. Aber dann immer wieder erleben konnte, dass plötzlich ein Mensch da ist, der sagt, hey, das, was du erzählst, das will ich glauben. Und dann vor dir betet und Jesus in sein Leben einlädt. Das wiegt alles andere auf. Das ist es einfach wert, das erleben zu dürfen. Und ich möchte euch heute einfach damit Mut machen. Ihr seid Zeugen. Allein durch das, was ihr mit Gott erlebt habt, was ihr erfahren habt. Die Liebe Gottes, heißt es in der Bibel, ist in eure Herzen ausgegossen. Bringt sie zu den Menschen. Lasst sie diese Liebe erfahren. Und dann überlasst es Gott, was er macht im Leben dieser Menschen. Lasst ihn wirken. und freut euch daran, wenn Menschen zum Glauben kommen. Gott segne euch. Amen.